werden drauf gehabt. Die Frau ist dann auf die Idee gekommen zu telefonieren und sie sind dann in den obersten Stock gefahren, wo im Restaurant ein Telefon ist. Als wir kurz darauf ankamen, war von den Typen zum Glück nichts mehr zu sehen und wir haben die Frau in Sicherheit gebracht. Sie war aber schon total geschockt, weil die Typen absolut dreist waren. Sie meinte, klar, dass wir Frauen bei Dunkelheit und wenn wir allein sind, Angst haben müssen, aber am helllichten Tag und mitten im Kaufhaus ist es schon der reine Wahnsinn. Die Typen haben offensichtlich damit gerechnet, dass die Leute im Kaufhaus sich nicht einmischen. Das Verhalten der Verkäuferin war da echt gut. Wie sie müssten alle reagieren, die so einen Vorfall beobachten. Auch die Idee, Leute per Telefon zur Hilfe zu rufen und erst einmal einen relativ sicheren Ort aufzusuchen, finde ich gut. Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht auch geht, im Radio anzurufen, weil hier immer eine Menge Leute rumspringen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt sicher. Es gibt auch noch die Bullen und in so einem Fall kann Frau da ja schon mal anrufen und die holen. Naja, die Sache ist ja noch einmal gut ausgegangen, aber die Frau hat auch gesagt, dass sie erstmal keinen Bock mehr hat, in die Stadt zu gehen. Natürlich muss sie Angst haben, den Typen wieder zu begegnen oder sie wird von anderen angemacht. Mich hat es jedenfalls total sauer gemacht. Neben dem, was uns Frauen alltäglich an Sexismus in der Werbung, in Zeitungen und von Typen begegnet, ist diese brutale Anmache, wo Typen eine Frau einfach betatschen und sie dann, weil sie es wagt, sich zu wehren, zusammenschlagen wollen, ein noch konkreterer Ausdruck dessen, was in dieser patriarchalen Gesellschaft abläuft.
Ab nächsten Montag ist im Strandcafé wieder was los. Das Strandcafé befindet sich bekanntlich auf dem Kreta-Gelände in der Adlerstraße, wie Radio Dreieckland auch. Die letzten Monate war im Strandcafé tote Hose. Der Grund? Die überhöhte Blei- und Cadmiumbelastung in Boden und Luft im gesamten Stadtteil im Grün, vor allem auf dem Fauler- und Kreta-Gelände. Auf dem Kreta hat sich seitdem einiges in Sachen Schwermetallsanierung getan. Der Hof ist neu gepflastert worden und die Schwermetallverseuchung, um die Schwermetallverseuchung aus dem Boden zu beseitigen, und etliche Innenräume wurden saniert, das heißt Decken und Böden versiegelt oder neu eingesetzt. Das ist inzwischen auch im Strandcafé geschehen, also ein weiterer kleiner Baustein hin zur Sanierung und zum Erhalt des Kreta-Geländes ist gemacht. Nächste Woche wird das Café also wieder zur Verfügung stehen und es ist sowas wie ein Programm vorgesehen. Von 10 bis 18 Uhr gibt es von Montag bis Samstag, außer Freitag, Kaffee, Snacks, Kuchen und Infos, zum Beispiel zur Schwermetallbelastung im Grün, Bilder und Texte zu den 2 nordirischen Gefangenen in der Bundesrepublik und deren Prozess und so weiter. Dazu ist am Montagabend um 20 Uhr eine Frauenvolksküche mit dem Thema Frauenbilder. Dienstagabend um 20 Uhr ist die normale wöchentliche Volksküche mit einem Video. Donnerstagabend ist 9:30 Fest- und Abendkneipe. Freitags ist der regelmäßige Abend der Rosa Hilfe im Café und am Samstagabend wird von der Nordirland-Gruppe ein Video Behind the Mask gezeigt. Das Ganze auf nicht kommerzieller Basis, also denn ab Montag nix wie hin.
Ja, wir haben jetzt zu unserem ersten Beitrag zu der alltäglichen Männergewalt gleich einen Anruf gekriegt und ich versuche den jetzt mal auf Sendung zu nehmen. Kannst du mich hören?
Ja.
Dann kannst du jetzt direkt über Sender sprechen.
Ja, ist gut. Also mein Name ist Bernd Obrecht. Ich höre ich immer im Autoradio, weil ich im Außendienst auch tätig bin. Ich selber bin Gewerkschafter in der HBV und mir ist eins aufgefallen, ihr habt jetzt eben so ein paar Tipps gegeben, was Mann oder Frau machen könnte, zum Beispiel, wenn jetzt also so Dinge passieren, wie eben geschildert, diese Anmache in Kaufhäusern. Ich finde es ungeheuer wichtig, wenn ihr mit dieser Frau oder ihr oder nur diese Frau sich beim Betriebsrat des Kaufhauses, wo das passiert ist, mal vorstellig machen und die Sache schildern. Ich finde, es ist wichtig, dass ein Betriebsrat den Kolleginnen und Kollegen auch für solche Sachen Hilfestellung gibt, dass die geschult werden für solche Sachen, dass eine Kollegin zum Beispiel weiß, wie sie zu reagieren hat in solchen Fällen, weil das dürfte sicherlich kein Einzelfall sein. Also ich würde einfach mal empfehlen, dem Betriebsrat dieses Kaufhauses Bescheid zu sagen. Und ich würde auch empfehlen, vielleicht in diesem Fall mal der Gewerkschaft, das ist also die HBV da in der Hebelstraße im DGB-Haus, auch mal Bescheid zu sagen, dass das mal problematisiert wird und dass das mal meinetwegen auch in einer Betriebsversammlung mal geschildert wird. Mhm. Betriebsrat hat ja das Recht, irgendwelche Referenten einzuladen und so. Und da kann also durchaus mal sein, dass da mal jemand kommt und sagt, was da passiert und wie man sich da am besten zu verhalten hat oder was man am besten tun könnte dabei.
Ja.
Also das wäre mein Hinweis dazu. Mhm.
Ja gut, dann danke, Mann.
Okay.
Danke, Mann, für den zusätzlichen Hinweis, ne?
Jo, tschüss.
Seit dem 30. November 1989, seit über einem halben Jahr also, befinden sich in Spanien politische Gefangene aus Grapo und PTR im Hungerstreik für ihre Wiederzusammenlegung in große Gruppen. So oder ähnlich haben wir schon etliche Beiträge in unseren Radiosendungen begonnen. Es ist auch viel passiert in dieser Zwischenzeit. Am 25. Mai starb ein Gefangener. Die Situation der jetzt noch im Hungerstreik befindlichen 45 Gefangenen ist lebensbedrohlich. Doch die spanische Regierung bleibt bei ihrer harten Haltung, die sie seit Beginn des Hungerstreiks einnimmt. Es gibt keine Verhandlungen, die Gefangenen werden zwangsernährt. Angehörige und Anwältinnen werden an Besuchen gehindert und es werden weitere Tote in Kauf genommen. Zum Hintergrund. Seit 1987 im Zug der Integration Spaniens in die Europäische Gemeinschaft hat die sozialdemokratische Regierung Abkommen mit den Gefangenen systematisch gebrochen. Die Gefangenen wurden getrennt und in Kleinstgruppen oder in völliger Einzelisolation über das ganze Land verteilt. Gleichzeitig haben die alltäglichen Provokationen und Schikanen gegenüber den Gefangenen in vielfältiger Form zugenommen. Das reicht von der Verhinderung der Arbeit, Diskussion und Freizeit, der Einschränkung der Kommunikation nach draußen bis zur völligen Kontaktsperre, von Schlägen durch die Wärter bis zu unverhüllten Morddrohungen. Man werde zum Zitat Selbstmord auf Deutsch übergehen oder mit den Gefangenen Zitat wie in Stammheim verfahren. Die harte Haltung der spanischen Regierung ist auf dem Hintergrund des Projekts EG92 auch zu sehen. In Erwartung der offenen Grenzen zwischen den EG-Staaten soll ein gesamteuropäisches Konzept im Umgang mit politischem Widerstand umgesetzt werden. Die Isolationsfolter nach BRD-Modell und die unnachgiebige Haltung der BRD-Regierung wie im letzten Hungerstreik 89 hier soll zur europäischen Norm werden. In Geheimsitzungen auf europäischer Ebene wurde dies ja auch schon lange vorbereitet. Unter der Bezeichnung TREVI, Terrorismus, Radikalismus, Extremismus, Violencia International, internationale Gewalt, heißt das, treffen sich halbjährlich seit 76 Innen- und Justizminister und hohe Polizeioffiziere. Teilnehmer sind alle 12 EG-Länder. Beobachterstatus haben auch Schweden, Schweiz, Marokko, Österreich, Kanada, die USA haben Mitarbeiterrecht. Aufgaben sind die Schaffung eines europäischen Justiz- und Rechtsraums mit den Arbeitsschwerpunkten Terrorismus, Einwanderung, Bildung einer europäischen Polizei, Definition eines gemeinsamen Straftatbestandes. Entsprechend dieser ehrgeizigen Ziele rüsten die Staaten eine nach den anderen ihren nach innen gerichteten Repressionsapparat auf. Dies von Jahr zu Jahr und immer organisierter und koordinierter. Solidarität mit dem Hungerstreik in Spanien ist mehr denn eine abstrakte Arbeit, die sich auf Ereignisse fern von hier bezieht. Schon die Bezeichnung von Trevi zeigt die Ausrichtung gegen den gesamten Widerstand, der nicht in parlamentarische oder Regeln der pluralistischen Interessenvertretung unter der Vorherrschaft des Kapitals passen. Na, jetzt habe ich doch noch meinen Schachtelsatz hingekriegt. Nun, in Freiburg ist jetzt aus dem Plenum zum Hungerstreik in Spanien die Initiative zu einer Demonstration hier entstanden. Der Termin steht inzwischen, und zwar wird die Demonstration am 19. Juli 90 sein, das ist der nächste Donnerstag, Beginn 17 Uhr am Bertholdsbrunnen, und es wird auch ein Vorbereitungstreffen geben zu der Demonstration einen Tag vorher am Mittwoch um 18 Uhr im Strandcafé wird es sein.
Am Freitag, den 13.07., morgen also um 16 Uhr, will sich eine Initiative treffen, die sich um die Ausarbeitung einer neuen Verfassung für diesen deutschen Staat kümmern will, der jetzt in absehbarer Zeit entsteht. Das ist eine Initiative, die in so einer Verfassung, die theoretisch durch die Anwendung eines Grundgesetzartikels entstehen kann, Rechte verankert sehen will, wie Abstimmungen der Bevölkerung über Gesetzesvorlagen und Ähnliches. Andere Punkte wären die Garantie für Kindertagesstätten und Kindergartenplätze, das Recht auf Selbstbestimmung für schwangere Frauen, die Streichung der Notstandsgesetzgebung, Entmilitarisierung sind weitere Beispiele. Meiner Meinung nach eine äußerst überflüssige Initiative, wenn Mensch bedenkt, was mit Grundgesetzartikeln los ist, die auf dem Blatt Papier vielleicht etwas Fortschrittliches in sich bergen, aber mit der Realität absolut nichts zu tun haben. Warum eine Verfassung ausarbeiten, in der Rechte niedergeschrieben sind, die für uns Menschen aus tausenderlei Gründen nicht einklagbar sind? Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz der BRD. Für eine arbeits- und obdachlose Frau, die von ihrem Mann geschwängert wurde, der sich dann aus dem Staub gemacht hat, Ereignisse, die wohl vollkommen alltäglich sind, für diese Frau würde das bedeuten, dass sie ihre Würde einklagen kann beim Bundesverfassungsgericht. An ihrer Lage wird sich dadurch allerdings nichts ändern. Energie, um politische Rechte durchzusetzen, sollte meines Erachtens anders aufgewendet werden. Trotzdem hier mal der Ort und Termin, damit dort vielleicht eine kontroverse Diskussion über diese Initiative stattfinden kann. Freitag, 16 Uhr, Fachschaftsraum der Universität. Das ist in der Universität Freiburg in der Belfortstraße 18 im Hinterhaus. Initiative für eine neue Verfassung.
So, und jetzt müssen wir unser Programm etwas umstellen. Der für jetzt vorgesehene Beitrag zur Prostitution als Beruf wird erst am Schluss kommen. Also jetzt erstmal ganz kurz ein Beitrag zur KTS, danach zu der Sache Radio Dreieckland und der Sexismus und eben am Schluss Prostitution als Beruf. Die KTS. Die BI gegen die KTS hat heute zu einem Pressegespräch eingeladen. Sie stellten einen offenen Brief an die Freiburger Gemeinderätinnen und Gemeinderäte vor, der von der BI verfasst wurde und von zahlreichen anderen Gruppen unterstützt wird. In diesem Brief heißt es: Wir appellieren an die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Wenn Sie gegenüber Ihren Wählerinnen und Wählern nicht wortbrüchig werden wollen, stoppen Sie sofort die weitere Planung für die KTS. Machen Sie den Weg frei für eine offene, bürgerschaftliche Debatte über eine vernünftige, den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung verpflichtete Stadtentwicklung. Das heißt, wir wollen keinen zweiten Bürgerentscheid. Wir erklären aber bereits heute, wenn die KTS-Betreiber nochmals einen solchen Urnengang erzwingen wollen, der Wille der Freiburger Bürgerschaft wird kein zweites Mal an einem undemokratischen Stimmenquorum scheitern. Wir sind vorbereitet und die Mehrheitsverhältnisse in der Stadt sind klar. Die KTS geht baden. Der Gemeinderat entscheidet kommenden Dienstag, dem 17.07., noch einmal über die KTS. Wenn also der Gemeinderat die KTS nicht kippt, will die BI mit Hilfe von den anderen Gruppen ein zweites Bürgerbegehren anleiern. Denn, so heißt es weiter in dem Brief, wir haben den Bau der KTS schon immer abgelehnt. Nicht einfach, weil sie teurer werden würde als vorgerechnet, sondern weil die Freiburger Bürgerschaft sie nicht braucht und ihre Folgen für den städtischen Haushalt verheerend wären. Naja, um den städtischen Haushalt mache ich mir erst einmal nicht so viele Sorgen. Die verplempern das Geld so oder so. Ich vermisse da eher ein Wort wie Umstrukturierung, die in der Stadt schon voll durchgezogen wird und uns durch steigende Mieten und Vertreibung aus den Vierteln, um nur zwei Stichworte zu nennen, schon lange real bedroht. Dass ein Bürgerentscheid oder ein Appell an den Gemeinderat uns da weiterhelfen, glaube ich jedenfalls nicht.
Lucio forte, non da tempo, né respiro. È come un fiume che mi dilata il ventre e sale all'improvviso. Non lo mento. Nasce caso da un'infanzia di preghiere, una domanda, se nel bisogno di carezza c'è la voglia di violenza. ma ti voglio rendermi, scelgo adesso di arrendermi, dietro la porta chiusa a chiave, posso lasciarmi andare, posso lasciarmi andare, posso lasciarmi andare. Dimenticarmi di me stessa, se puoi prendere all'improvviso la paura, ti prego, basta. Ma se ti chiedo di fermarti, non lo fare. No, 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 no. Non darmi retta, fammi più male. Voglio, voglio di perdermi, vengo adesso di perdermi. Tra una porta chiusa a chiave, posso lasciarmi andare, posso lasciarmi andare, posso lasciarmi andare.
Es ist jetzt Halbzeit im Donnerstagesinfo von Radio Dreieckland. Jetzt ein kurzer kommentarlicher Beitrag. Gestern Abend fand, wie mittwochs meistens, wieder eine Gesamt-RDL-Redaktionssitzung statt. Das ist eine öffentliche Sitzung, auf der alle RadiomacherInnen anstehende radiorelevante Themen und Probleme diskutieren und gegebenenfalls auch Entscheidungen nach den Prinzipien sogenannter basisdemokratischer Strukturen zu fällen versuchen. Soweit, so gut und nichts besonders Aufregendes. Ein Phänomen dieser Veranstaltung ist, dass von den insgesamt etwa 150 bis 200 RadiotInnen normalerweise nur etwa 10% erscheinen. Das dürfte in ähnlich organisierten Projekten nicht viel anders sein. Die Gründe für eine solch schlechte Beteiligung sind aber nicht mit Hilfe eines solchen Vergleichs abzutun. Vielmehr gilt es, diese in Bezug auf RDL klarzumachen. Ohne Zweifel, ein Grund ist der, dass die meisten Leute hier ehrenamtlich arbeiten und anderswo für die notwendige Kohle sich ausbeuten lassen müssen. Viel bedeutender aber sind die internen Gründe. Zentrales Moment hierbei, mangelnde Identifikation mit dem Gesamtprojekt, einerseits basierend auf der Unkenntnis von inhaltlichen Ansprüchen, geführten Diskussionen oder gar Organisationsstrukturen, andererseits auf Verhaltensweisen basierend, die klar machen, dass subtil dominantes Auftreten kaum Platz lässt für Leute, die als Mittel zur Auseinandersetzung lediglich Argumente haben und patriarchale Strukturen und deren Ausläufer, wie zum Beispiel ständiges Dazwischenquatschen, Wort- und Gestengewaltiges Auftreten, unterschwelligstes Taktieren und so weiter, vollkommen ablehnen. Mangelnde Identifikation also, auf gut Deutsch, auch wegen des herrschenden Klimas. Was hat das aber nun mit gestern Abend zu tun? Auf dem Plenum waren über 50 Leute gewesen, die am besten besuchte Redaktionssitzung seit ewiger Zeit. Neben der Wahl der zweiten Musikkoordinationshälfte und anderen Themen stand auf der Tagesordnung die Frage, wie wir mit Ausschlussanträgen gegenüber RedakteurInnen, zum Beispiel wegen ständiger Grundprinzipienverletzungen, umgehen, und in dem Zusammenhang das Thema Sexismus bei RDL. Zum Kontext. Vor mehr als einem Jahr wurde nach wiederholten sexistischen Äußerungen ein Redakteur von einer Gruppe von Frauen aus dem Studio geschmissen. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass daraufhin im Radio keine Diskussion und Auseinandersetzung geführt oder gar eine personelle Konsequenz daraus gezogen wurde, spaltete sich die Gruppe der Frauen von Radio Dreieckland ab und sendete fürderhin weiter als Frauen- und Lesbenradio. Bis heute und auch weiterhin sendet also der erwähnte Redakteur, ohne dass eine ernsthafte Diskussion oder Auseinandersetzung mit oder gegen ihn stattgefunden hätte. Auch anderen Redakteuren ist es weiterhin möglich, bei RDL sexistische Äußerungen zu machen, nachdem gestern sämtliche Ausschlussanträge abgelehnt worden sind. Aber halt! Hier gibt es etwas Positives zu vermelden. Die Mehrheit der nachts noch Anwesenden hat sich für einen Ausschluss ausgesprochen. Eine notwendige Zweidrittelmehrheit wurde aber verfehlt. Das heißt, künftig werden Sexisten bei RDL kritisch begleitet werden, so sie überhaupt diese Sendungen zu hören sich imstande sehen, und das ist recht unwahrscheinlich. Und hierbei zeigt sich in der Tat ein Mangel der kritischen Leute, dass sie sich nämlich in solche vermeintlich sexistischen Sendungen nicht genug eingeschaltet haben und somit solche Äußerungen zumindest geduldet haben. Ein Versäumnis also. Ein Denkprozess bei den sogenannten Sexisten ist eben nur durch Konfrontationen anzustacheln. Die Sexisten sind damit aber nicht aus dem Schneider. Die Ausschlussinitiative, die jetzt von einigen Leuten angestrengt wurde, stellt ein Mittel dar, nach so langer Zeit das Plenum und die betroffenen Herren zu zwingen, sich dazu zu verhalten. Das wurde auf dem Plenum abgelehnt. Nicht etwa, weil Zwang als ein Phänomen patriarchaler Strukturen erkannt wurde, nein, vielmehr war die Minderheit der Überzeugung, dass jetzt, ausgerechnet jetzt, die Sexismusdebatte völlig ohne Zwang auch unter Männern geführt werden kann und soll. Woher diese den Glauben nur nehmen, dass diese sogenannten Sexisten jetzt ihre Erniedrigungen sein lassen und sich einer einigermaßen zufriedenstellenden Diskussion stellen, wo sie doch jetzt endlich wieder frei reden können, Antisexismus als Prüderie darstellen können und locker flockig aus dem tiefen Inneren die Worte holen können, in dem offensichtlich ein völlig fertiges Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität herrscht. Ach ja, die Frauen von der Frauenstelle bei RDL wollen die Diskussion vorantreiben. Nachhilfeunterricht also von Frauen für Männer in Sachen Sexismus, wodurch Sexismus sich eben nicht eindeutig definieren lässt. Und Konsequenzen lassen sich ja auch noch nächstes Jahr ziehen. Radio Dreieckland wird also weiterhin Rücksicht nehmen auf den leider noch niedrigen Entwicklungs- und Bewusstseinsstand von uns Männern und uns ganz sanft zu einer Diskussion verhelfen, die es uns ermöglicht, uns in die Schwierigkeiten der Frauen mit unserem Sexismus einzufühlen. Wenn wir dann, vielleicht noch in diesem Jahrtausend, erkennen dürfen, dass mit uns ja doch was nicht in Ordnung ist, so werden wir dann vielleicht auch bereit sein, unsere Machtposition nicht mehr ganz so heftig auszunutzen und den ein oder anderen sexistischen Gedanken nicht mehr zum Ausdruck bringen. Aber sehen wir das Ganze nicht so negativ. Dass gestern die Sexismusdiskussion vielleicht einen neuen Anfang genommen hat, ist durchaus gut zu heißen. Dass ein endgültiger Ausschluss abgelehnt worden ist, zeugt von Auseinandersetzungswillen. Stellt sich die Frage, ob da, wo ein Wille ist, auch ein Weg ist. Soweit waren wir denn schon mal. Ob das eine verpatzte Chance war, lässt sich noch nicht endgültig sagen. Welche Entwicklung Radio Dreieckland als Gesamtteil nehmen wird, ist nicht abzusehen. Nicht nur die Frauen, auch andere Leute bei RDL werden zunehmend, ob der Inkonsequenz des Plenums, Schwierigkeiten haben, sich mit dem Gesamtprojekt identifizieren zu können. Der statutengemäße Minimalkonsens ist in Gefahr. Eine Entwicklung hin zum Gruppenradio ist denkbar, aber doch nicht wünschenswert. Alle Hörer und Hörerinnen übrigens können sich am nächsten Mittwoch dazu und zu allem anderen, was sie radiomäßig bedrängt, äußern, und zwar bei der HörerInnenversammlung am kommenden Mittwochabend im Vorderhaus in der Fabrik in der Habsburger Straße in Freiburg. Die Telefonnummer im Studio hier 31 028.
Wir kommen jetzt zu unserem Beitrag, der sich mit der Frage Prostitution als Beruf beschäftigt. Und da muss ich eine kleine Vorwarnung vorausschicken, weil der Beitrag ist zum Teil auf Kassette vorproduziert und wird nachher im Studio live weitergeführt. Da gibt es dann vielleicht einen kleinen Knick in der Mitte, aber das soll ja nicht weiter stören. Also jetzt Prostitution als Beruf.
Hydra, das wohl bekannteste Prostituiertenprojekt in der BRD, setzt sich mit der Streichung fast aller Gesetzesparagraphen der Prostituierten, der Steuer, Verhalten bei Polizeikontrollen, Verhalten bei Konflikten mit Freiern, mit der AIDS-Problematik und...
Keine technische Schwierigkeiten am Rande, gleich geht's weiter. Also jetzt der nächste Versuch.
So, jetzt kommt der Beitrag zu der Veranstaltung heute Abend. Und zwar macht der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen eine Veranstaltung zum Thema Prostitution als Beruf. Veranstaltungsort und Zeit ist der Raum 3117 in der Uni um 19.30 Uhr. Als Vortragende werden Vertreterinnen von der Huren-Selbsthilfegruppe HWG Huren wehren sich gemeinsam aus Frankfurt und Andrea Buchwald von der Bundesarbeitsgemeinschaft Frauen der Grünen anwesend sein. Themen der Veranstaltung werden die Situation der Prostituierten, ihre rechtliche und gesellschaftliche Diskriminierung sein und der Antidiskriminierungsgesetzentwurf sein. Näheres lese ich jetzt aus dem Flugblatt zur Veranstaltung vor. Prostitution ist in der Bundesrepublik nicht verboten. Dennoch fehlt diesem Beruf, den Tausende von Frauen ausüben und dessen Dienstleistungen mehr als 1 Million Männer tagtäglich nachfragen, die Anerkennung als Beruf. Gestützt werden damit gesellschaftliche Verachtung und Stigmatisierung, die Prostituierte in eine Halblegalität, zur Verheimlichung ihrer Berufstätigkeit und zum Führen eines Doppellebens zwingen. Die rechtliche Situation von Prostituierten ist geprägt von einer feinsinnigen Doppelmoral des vor allem männlichen Gesetzgebers. Hierzu nur einige Beispiele. Prostituierten wird die Aufnahme in die Sozial- bzw. Arbeitslosenversicherung verwehrt. Auch der Abschluss von Arbeits- und ähnlichen Verträgen ist ihnen nicht möglich. Gleichzeitig sind sie ganz selbstverständlich dem Staat steuerpflichtig. Prostituierte können, wenn ein Freier sie um ihren Lohn prellt, das Geld nicht vor Gericht einklagen. Denn nach immer noch herrschender Rechtsprechung ist der sogenannte Dirnenvertrag sittenwidrig und somit nichtig. Andererseits kann ein Freier, der im Voraus bezahlt hat, dem aber die Dienste der Prostituierten verweigert wurden, sehr wohl auf dem rechtlichen Weg sein Geld zurückerhalten. Ein weiteres Beispiel ist der Strafparagraf gegen die Förderung der Prostitution. Er bewirkt faktisch, dass selbst ein gutwilliger Bordellbesitzer, der zum Beispiel durch zusätzliche Aufenthaltsräume oder freien Service von Bettwäsche versucht, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre für die Frauen zu schaffen, strafrechtlich angegangen werden kann. Ein Bordellbetreiber scheint nach dem Gesetz also die Aufgabe zu haben, möglichst schlechte Arbeitsbedingungen für die Prostituierten zu schaffen. Die Erfahrung zeigt seit langem, dass mit derartigen Diskriminierungen die Abschaffung der Prostitution, falls der patriarchalische Staat dies je ernsthaft angestrebt hat, nicht erreicht werden kann. Allenfalls werden die Frauen so in den vermeintlichen Schutz von Zuhältern gedrängt. Seit ein paar Jahren haben Prostituierte und mit ihnen solidarische Frauen begonnen, sich in sogenannten Hurenvereinigungen zusammenzuschließen, um für die Rechte der Prostituierten einzutreten. Soweit das Flugblatt.
Wir sprachen gestern mit einer Frau vom Arbeitskreis. Als erstes erklärte sie uns, wer die HWG, die Huren wehren sich gemeinsam sind, die heute Abend auf der Veranstaltung sein werden.
Er hat sich gegründet, das sind Prostituierte und irgendwelche solidarischen Frauen. Und die wollen vor allem aufklären über die Situation von Prostituierten und auch so ein bisschen diesen Mythos aufheben, weil ich denke, wir alle haben irgendein Bild von Prostitution und wissen aber eigentlich überhaupt nichts davon. Also Männer vielleicht aus der Sicht der Freier, aber so, dass wir uns direkt mit Prostituierten auseinandersetzen, ist ja ganz selten. Und also ich denke, sie werden über ihre Arbeit reden, über die Diskriminierung, die sie auch alltäglich erfahren, also nicht nur rechtliche, sondern gesellschaftliche. Dann wahrscheinlich auch ein bisschen was so Prostitution und Frauenbewegung, weil das ist ziemlich schwierig eben auch, weil also es gibt einen Teil in der Frauenbewegung, die Prostitution eben völlig ablehnen, weil sie sagen, die Prostitution stützt Patriarchat. Und ja, ich denke, das sind so die Hauptsachen, die sie sagen werden. Auch alles Mögliche. Also wir haben einmal auch eine so eine AIDS-Aufklärungsabteilung irgendwie. Dann haben sie ein bisschen getrennt von der HWG eine arbeitende Sozialarbeiterin, die so ein Ausstiegsprojekt macht für Prostituierte. Dann machen sie einmal diese, die haben wir alle, also die Hurenbewegung hat mit den Grünen zusammen diesen Gesetzesentwurf erarbeitet. Und das machen sie auch und eben dann einfach Öffentlichkeit. Und ich denke, das ist total wichtig, dass Prostituierte endlich mal aus diesem anonymen Ghetto auch rauskommen.
Dann haben wir sie noch einmal näher zu dem Ablauf der Veranstaltung befragt.
Es wird vor allem es wird anhand von dem Gesetzentwurf diskutiert. Also der Gesetzentwurf, eben der die rechtliche Diskriminierung aufheben soll. Und Prostitution zu einem ganz normalen Beruf machen will. Und dann erzählen die Huren selbst, was ihre Situation im Moment ist, wie sie rechtlich und gesellschaftlich Diskriminierung erfahren. Und ich denke, dann gibt es ganz viele Punkte, die wo es einfach Aufklärung noch bedarf. So, weil, also für mich ist es auch nicht so ganz klar, will ich, dass Prostitution ein ganz normaler Beruf ist? Oder ist es nicht für mich auch was anderes? Und wie ist es? Stützt Prostitution das Patriarchat besonders? Oder ist es eben so, dass eigentlich jeder Frauenberuf, oder ja, ist eine Hausfrau nicht noch sehr viel stützender als eine Prostituierte? Und ich denke, über all solche Sachen kann man diskutieren morgen Abend.
Auch dieses Jahr gab es wieder einen Antrag der Grünen im Bundestag zum Thema Prostitution. Und zwar die Unterstützung oder Durchsetzung des Antidiskriminierungsgesetzes, welches im Jahre 86 gemeinsam von der Huren-Selbsthilfe und Teilen der Grünen entworfen wurde, und die Durchsetzung einiger Forderungen. Arbeitsrechtliche Absicherung gegen Krankheit, Alter und Erwerbslosigkeit von Prostituierten. Eine finanzielle Absicherung von Frauenhäusern durch Landesregierungen und Kommunalverwaltungen ohne jegliche Einschränkungen und Auflagen, sodass den Frauen der Ausstieg aus der Prostitution erleichtert wird. Weiter noch das Verbot der Adressenspeicherung der Frauen, die sich in Frauenhäusern aufhalten. Prostitution soll als Beruf anerkannt werden. Prostituierten-Selbsthilfegruppen sollen gefördert und unterstützt werden. Und Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für Prostituierte, die aussteigen wollen, besonders für ausländische Frauen, sollen eingerichtet werden. In einem Reader des Bezirksamts Schöneberg, Berlin, war zu lesen: Die Bewegung der Prostituierten bekommt kaum Unterstützung von der feministischen Seite. Obwohl es doch seit dem Jahre 75, dem Jahr der Frauenstreiks der Prostituierten in Frankreich zum Beispiel, gab, oder 1980 eine Weltfrauenkonferenz in Kopenhagen mit folgenden Forderungen: Abschaffung aller Gesetze gegen Prostituierte und Ende aller Belästigungen durch Polizei und Behörden, denn jede Frau hat das Recht auf Kontrolle über ihren eigenen Körper, und Anschaffen ist ein Kampf gegen die Armut im Haus und die niedrigen Löhne außerhalb. Hydra, das wohl bekannteste Prostituiertenprojekt in der BRD, fordert die Streichung fast aller Gesetzesparagraphen, die es zu Prostitution gibt, da eigentlich alle Paragraphen die Prostituierten und nicht die Freier treffen. Dazu ein Zitat aus dem Reader: Der Staat ist der größte Zuhälter, sagen Prostituiertenorganisationen, weil er einerseits Prostitution erlaubt, andererseits komplizierte und reglementierende Verordnungen schafft, die von der Prostituierten, will sie ihren Beruf ausüben, notgedrungen übertreten werden müssen. Ständige Geldbußen sind die Regel. Dem Staat wird also der gleiche Vorwurf gemacht wie dem Zuhälter: Druck auszuüben und abzukassieren. Hydra schreibt dazu in ihrem Abschlussstatement: Die Beurteilung der von uns angestrebten Veränderung darf nicht von einer moralischen Bewertung der Prostitution abhängig gemacht werden, denn es geht hier nicht um eine Befürwortung der Prostitution, sondern einzig und allein um die Rechte der Frauen, die in diesem Bereich tätig sind.
Es hat uns jetzt noch eine Hörerin angerufen zu dem Beitrag RDL und der Sexismus. Ich nehme dich jetzt direkt auf Sendung. Du kannst lossprechen.
Ja, ich bin Uschi von der Frauenkoordination. Ich möchte noch was nachtragen zu dem, was vorher gesagt wurde. Und zwar hat das Frauenplenum einen Antrag gestellt gestern, dass die endgültige Entscheidung über den Ausschluss von diesen drei Männern in 8 Wochen nachgeholt werden soll. Der Grund dafür ist, war für die Frauen vom Frauenplenum, dass die angefangene Auseinandersetzung unter den Frauen weitergeführt werden soll und außerdem noch Möglichkeiten entwickelt werden sollen, also was da andere Verfahrensweisen noch geben kann, also neben Ausschluss. Das heißt aber nicht, dass der Ausschlussantrag jetzt zurückgenommen ist. Es wurde in dem Antrag weiterhin noch gefordert, dass bis also zu diesem Zeitpunkt, das heißt in 8 Wochen, die Männer, gegen die sich der Antrag richtet, keinen Zugang zum Mikro haben sollen. Und dieser Teil des Antrags ist aber leider gestern nicht durchgegangen. Gestern wurde aber der Antrag vom Frauenplenum, der wurde auch von den Frauen von der Frauenkoordination unterstützt. Und es geht darum, dass natürlich diese Diskussion um Sexismus und Ausschlussverfahren im Gesamtplenum weitergeführt werden soll. Es geht aber nicht darum, dass jetzt hier Nachhilfeunterricht von den Frauen, des Frauenplenums oder engagierten anderen Frauen und auch nicht von den Frauen der Frauenkoordination, dass die jetzt Nachhilfeunterricht an die Männer geben. Und das ist der Punkt, auf den es mir ankommt. Und das wurde vorher so dargestellt.
Ja, das ist auch eine Frage der Interpretation, ganz einfach. Es war schon ein bisschen überspitzt formuliert, durchaus.
Ja gut, also ich möchte es nur so nicht stehen lassen. Mhm. Sondern uns ging es in erster Linie nochmal darum, also dass diese Auseinandersetzung unter den Frauen weitergeführt wird. Und dass wir natürlich selbstverständlich wollen, dass die Männer diese Auseinandersetzung auch führen. Aber mit Nachhilfeunterricht hat es wirklich nichts zu tun. Ne?
Mhm. Okay. Danke. So, hier noch eine Kurzmeldung im Info von gestern oder vorgestern war das, glaube ich. Vorgestern war Werner Siebler im Studio von der DKP, noch DKP. Und er hat ein Verfahren gehabt, und zwar vor dem Arbeitsgericht in Freiburg. Er war schon in einem vorherigen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht entlassen worden, und zwar als Briefträger bei der Post. Er hat sich dann weiterhin beworben, jetzt in der Vergangenheit nochmal beworben als Briefträger, da die Post welche gesucht hat, ganz normal und offiziell. Die Post hat das abgelehnt. Heute bei der Verhandlung hat die Post gesagt, das sei eine prinzipielle Ablehnung, und zwar nicht etwa aus dem Grund, hat sie gesagt, wegen der politischen Überzeugung. Nein, das wird sie gar nicht interessieren, sondern sie würde es prinzipiell ablehnen, Leute einzustellen, die schon mal entlassen worden sind. Also doch eine recht nett gemachte Linie, die aus Bonn gekommen ist. Werner Siebler also hat vom Gericht aus, also ist ihm zugesagt worden, dass er eingestellt werden soll, aber allerdings der zweite Antrag ist nicht durchgekommen, und zwar, dass er sofort eingestellt werden soll, sondern dass das Gericht eben hofft, dass die Post das intern regelt.
Initiativen aus dem Gesundheitswesen, zusammengesetzt aus Ärzten und Ärztinnen und Leuten aus dem pflegerischen Bereich, organisieren für morgen, Freitag, die allmonatlich stattfindende Kundgebung in Stuttgart. Und zwar die Kundgebung für die Freilassung der haftunfähigen Gefangenen und die Zusammenlegung der politischen Gefangenen in große Gruppen. Es sind Initiativen aus dem Gesundheitswesen, die als Teil ihrer Arbeit sich mit Krankheit im und durch den Knast und mit Haftunfähigkeit beschäftigen und sich für die gerade genannten politischen Ziele aus dieser Arbeit heraus einsetzen. Medizinisch-pflegerisch tätige Leute also rufen morgen auf zur Kundgebung um 13 Uhr in Stuttgart vor dem Justizministerium. Die Forderungen sind: Freilassung der haftunfähigen Gefangenen, Zusammenlegung der politischen Gefangenen in große Gruppen und freie politische Information und Kommunikation.
Ja, und hier dann noch ein Veranstaltungshinweis am 12.07. im Vorderhaus. Das ist der 12.07. ist das morgen oder heute? heute, das ist heute, der 12.07. im Vorderhaus, gibt es zu sehen den Film Goldwitwen. Ich lese mal kurz was zum Inhalt vor. Wir leben ohne Männer, damit müssen wir fertig werden. Viele Schwierigkeiten kommen daher, dass unsere Männer woanders leben. Sie sind das ganze Jahr über in den Minen Südafrikas. Wenn sie alle 2 Jahre zu uns nach Hause kommen, bleiben sie höchstens 2 Monate. Eigentlich wohnen sie nicht mehr hier, sie sind nur noch Besucher. Sie kommen für 1 oder 2 Monate und müssen dann wieder zurück. Ihr richtiges Zuhause ist Südafrika und nicht mehr Lesotho. Der Film Goldwitwen also im Vorderhaus um 21.30 Uhr am 12.07., also heute.
Morgen Abend ist in einem Unisaal eine Veranstaltung, die da heißt, wie die Türkei hier Andersdenkende unter Druck setzen und verfolgen kann. Unter anderem mit Hilfe des neuen Ausländerinnengesetzes. Das ist morgen Abend, 19 bis 22 Uhr, und zwar im Raum 1010, also Kollegiengebäude 1 im Erdgeschoss.
Und noch ein Veranstaltungshinweis.
Beständnis, also besteht seit 10 Jahren, und in dem Rahmen findet statt am Donnerstag, also heute um 20 Uhr im Zirkuszelt, eine Podiumsdiskussion zum Thema Spielraum Stadt Freiburg. Diskussionsleiter wird ein Herr von der BZ sein und ein Prof an der Uni, ja, und noch diverse andere Leute. Also heute Abend im Zirkuszelt, und wo das Zirkuszelt steht, steht hier nicht. Aber ihr werdet es wahrscheinlich auch noch rausfinden.
Und nochmal der Veranstaltungshinweis über Prostitution als Beruf. Heute Abend in der Uni im KG3, Raum 3117 um 19.30 Uhr.
Ja, und noch ein Veranstaltungshinweis, und zwar Woodrock, das Musik, Info, Kultur, Festival oder wie ich es nennen soll, Open Air in Schopfheim. Das liegt einige Kilometer südlich von hier. Findet wieder statt am kommenden Wochenende, und zwar vom 13. bis 15. Juli. Thema Kunst und Widerstand. Heute am Freitagmorgen Terminal Joe, Kings and Losers, Parish Garden und so weiter. Das Woodrock Festival dieses Jahr hat eine andere Qualität und andere Konzeption als bisher. Wir haben im vergangenen Info darüber berichtet. Soweit dazu mal.
Ja, und jetzt haben wir gerade noch einen Anruf gekriegt, dass der Kinofilm im kommunalen Kino über Südafrika schon um 9 anfängt. Also da sind wir uns jetzt nicht sicher, aber guckt da lieber nochmal nach. Das kann also sein, dass der schon um 21 Uhr losgeht und dann würdet ihr zu spät kommen.
Und damit habt ihr's und wir's hinter uns.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.